Die Vorstellung tut es noch verstärken, auf dem ganzen Globus wird der Herr angebetet, und gerade an diesem Wochenende. Überall wird zugesungen, du bist gut, du bist das Leben, in dir ist das Leben. Und die Schar, der Herr wünscht sich, dass die Schar zunimmt. Und das ist auch so, jeden Tag nimmt sie zu. Wie führe ich ein Leben über dem Durchschnitt? Was für eine Riesenfrage, gell? Riesenfrage, ja, philosophische Frage, gesellschaftliche Frage. Ich fange mal beim ganz Einfachen an. Wenn du als Mann 1,79 gross bist, bist du schon mal Oberdurchschnitt von deiner Körperlänge in der Schweiz. Und wenn du als Frau 1,64,3 bist, bist du genau Durchschnitt von der Durchschnittgrösse der Frau in der Schweiz. Die Holländer sind die Grössten. Ist uns vielleicht auch schon manchmal aufgefallen. Da ist der Mann der Durchschnitt 1,83 und bei der Frau 1,70. Und die kleinsten Leute sind in Osttimor, in der Insel ob Australien. Da ist die Frau 1,52 und der Mann 1,60. Und was auch noch interessant ist, in den letzten 100 Jahren ist bei der Bevölkerung die Körperlänge etwa 13 cm gewachsen. Das hat verschiedene Gründe. Das ist jetzt noch mal ein kleines Ding, um das geht es ja nicht. Das ist klar, das Leben über dem Durchschnitt, das wünscht sich ja, ich glaube, das wünscht sich ein gesunder Mensch. Mein Leben soll besonders werden. Mein Leben soll vielleicht berühmt werden. Oder kürzlich habe ich mit einer Frau geredet, die sich auf die Familie würde, sie gesagt, ich hoffe, ich würde finanziell ganz unabhängig, dass ich mit meinen Kindern, bevor sie in die Schule gehen, einfach ein bisschen rumreisen und rum sein, mal da, und ich habe das Geschäft, und da sind Mitarbeitende, und die machen das, und so weiter. Ein interessantes Ziel. Junge Leute haben doch auch vielfach das Gefühl, Oberdurchschnitt, nur nicht etwa Durchschnitt, nur nicht etwa bünzlig, und wie meine Eltern und bürgerlich. Und manchmal ändert sich das mit der Zeit. Ich glaube, das ist schon normal, wenn man merkt, auf einmal Lebenskraft zu bekommen, ist irgendwie schon mal gut. Lebenstüchtigkeit. Manchmal ist eben Oberdurchschnitt verknüpft mit Einfluss haben, mit Erfolg haben. Als ich bei Kind war, ist ein Ausdruck von etwas Besonderes sein, wenn man ist im Fernsehen kam. Also, es war die Zeit, als so der Farbfernseher am Kommen war. Wir waren froh, weil unser Schwarz-Weiß ist kaputt gegangen. Dann haben wir vorübergehend eine Farbige ins Haus bekommen, bis der unser leider geflickt war. Und ich weiss noch, da ist einmal ein Nachbar von mir, ein Bauer, hat so eine Länderkapelle gespielt. Und dann hat er an der Skiflug-Weltmeisterschaft in Oberstdorf da mit der Kapelle spielen. Und da ist vielleicht 7 Sekunden im Fernsehen gekommen. Das war ganz verrückt gewesen für unser ganzes Dorf. Es war noch ohne Privatfernsehsender und so weiter. Deutschland, einfach ARD, ZDF, ja, ganz andere Zeit auch von Einfluss. Bei mir ist so die Sehnsucht, berühmt zu sein und im Fernsehen zu kommen, ging dann am grössten gewesen, wenn die Landeshymne abgespielt wurde, Fußball-Länderspiel. Dann denke ich, boah, das wäre einfach der Traum, oder? Und wir haben das alle daheim mitgespielt, wenn die Hymne vorbei war, oder? Dann Spieler da überall zugewunken und so. Dann habe ich gedacht, das wäre Oberdurchschnitt für mich. Aber bin du Lehrer geworden, eher Durchschnitt, sogar unter Durchschnitt, weil damals hat es viel zu viel gehabt, 86, und mir hat jede Stelle genommen. Wir sind ja in dieser Serie, Thomas hat es gesehen, mit diesen verschiedenen Themen, Gottes Antwort auf verschiedene Lebensfragen. Sind übrigens keine Fragen eingetroffen, sind letzten Sonntag, wir hätten sonst heute noch ein paar Fragen extra beleuchtet, aber wie dem auch sei. Die Serie ist übrigens, das möchte ich doch auch noch sagen, die ist nicht nur auf unserem Mist gewachsen. Wir haben da ein bisschen Impuls auch gehabt von einem Buch von Rick Warren. Was ist die Gottesantwort zu dieser Frage? Ich meine, ich glaube, die allermeisten interessiert das hier. Was ist Gottes Antwort zu Oberdurchschnitt? Ist das überhaupt das Thema? Wünscht sich Gott, laut der Bibel ist er ja unser Schöpfer, wünscht er sich überhaupt das Oberdurchschnitt? Oder wir könnten sagen, ist es recht, wenn wir Ambitionen haben? wenn wir ehrgeizige Ziele haben? Ansprüche? Oder ist das um eine von diesen Luxusfragen von uns Wohlstandschristen im Westen? Und die Frage, ich habe schon gesehen, die Frage ist eine sehr vielseitige. Und ich habe so darüber nachgedacht, ich glaube, von der Bibel her kann man mal zu dieser Frage ganz grundlegend zwei Sachen sagen. Gott will sicher nicht Überdurchschnitt für uns, dass wir uns besser fühlen als andere. Das ist mal klar. Das kann jetzt Motiv sein. Ist es ja manchmal bei uns, oder? Aber das ist einfach nicht Gottes Absicht. Aber das Zweite, das lässt uns schon ein bisschen weiterführen. Weil wir alles original sind. Schaut mal links und rechts. Oder hinten und vorne. Jedes ist anders. Du kannst noch topfgleiches Geburtsdatum haben. Ich glaube, wir haben hier Zwillingsleute da. Du kannst noch topfgleich. Jedes ist anders. Jedes hat hier eine einmalige Begabungskombination. Und Gott, unser Vater, will, dass wir uns in diesen Gaben entwickeln und sehr gut werden, stark werden da drin. Ich glaube, er will, dass wir Oberdurchschnitt werden in diesem Sinn. Und dann am Anfang im ersten Kapitel der Bibel, oder, heisst es ja auch, er hat sie gesegnet, nachdem er die Menschen gemacht hat. Und er sieht, ihr habt einen Auftrag, vermehrt euch, füllt die Erde, bebaut, bewahrt. Also, wir haben natürlich einen Auftrag. Aber nun mal, ist es gut, Lebensambitionen zu haben, ehrgeizige Ziele zu haben, Wünsche zu haben, höhere Ziele zu setzen, der Wunsch nach Erfolg, ist das biblisch? Ich möchte uns mit zwei Versen drei Antworten geben. Mit zwei Versen aus der Bibel drei Antworten. Und zwar taucht da in der Bibel in einem ganz langweiligen Abschnitt von der Bibel, wo wahrscheinlich viele von euch halb ein bisschen grob schlechtig darüber lesen. Im 1. Chronik. Unter diesen 600 Namen, der zeugte da und so weiter. Ich merke eure Reaktion, ihr kennt es zum Teil. Und da taucht plötzlich ein Name auf und von dem steht ein bisschen mehr. Auffällig, eben Oberdurchschnitt, ein bisschen mehr. Und da wollen wir jetzt reingehen. Es geht um einen Jabez. Ja, das extra eben rausgestrichen, weil es wirklich raussticht. Vorher ist da Vers 7, 4. Kapitel, 1. Chronik. Aber die Söhne Hellas waren Zered, Zohar, Etnan und Kotz. Kotz aber zeugte Anub und Zobeba, die Geschlechter Ahar, Hels, des Sohnes Harums. Und jetzt, Jabez war angesehener als seine Brüder. Und seine Mutter nannte ihn Jabez, denn sie sprach, ich habe ihn mit Kummer geboren. Und Jabez rief den Gott Israels an und sprach, ach, dass du mich segnetest und mein Gebiet mehrtest und deine Hand mit mir wäre und schafftest, dass mich kein Übel bekümmere. Und Gott ließ kommen, worüber er bat. Und dann geht es um mich weiter. Die anderen Hunderte von Namen Kelub, aber der Bruder Schuhas zeugte Mehir, der ist der Vater Eshtons, Eshton aber zeugte und so weiter. Und die erste Antwort aus diesen zwei Versen zu unserer Frage ist die Voraussetzung, die Thomas Hasen im Zusammenhang mit dem Abendmahl schon gesehen hat. Kontaktaufnahme mit Gott. Jabez war ein Nachkomme vom Stamm Juda. Also Jakob, der Vater von Juda, war ein Urgrossvater vom Jabez. Die erste Chronik, ganz kurz, wo sind wir da? Da werden ja einfach von Adam bis Abraham und nachher eben die 12 Stämme, die nachkommen, und dann auch bis und mit die zurückgeführten oder zurückkehrenden Familien nach dem Exil aus Babylon zurück auf Israel, werden einfach aufgezählt. Es ist wie ein Kirchenrodel, wahrscheinlich geschrieben vom Esra. Und auffällig ist einfach, bei diesem Jabez, das ein bisschen mehr steht. Und ich glaube, der Heilige Geist hat das extra so in die Bibel geschenkt, in den Kanon der Bibel geschenkt, dass jetzt da plötzlich nicht nur heisst, Jabez zeugt so und so, und dann geht es gerade weiter. Sondern das ist wie eine Klammer. Und jetzt lesen wir im Vers 10 den entscheidenden Satz, und über den habe ich nachher studiert. Jabez rief den Gott Israels an. Und ich dachte, ja, aber das ist doch normal gewesen, dass man damals Gott angerufen hat, Yahweh, der Gott von Israel. Ich glaube, es war nicht unbedingt normal gewesen, und auf jeden Fall wird es hier extra erwähnt. Vielleicht ist die Art, wir kommen dann noch drauf, warum das sehr wohl könnte sein, dass ich jetzt aller Gründe hatte, ganz speziell Gott zu suchen. Vielleicht war die Art speziell gewesen. Aber gellet, vergessen wir nicht, damals ist der Heilige Geist und die Kommunikation mit dem Himmel ja nur über diesen speziellen Träger gewesen, König, Priester und Prophet. Und ich denke, viele haben nicht unbedingt den Yahweh angerufen oder den sehr formell, einfach der Prophet ist gekommen oder der König sieht, jetzt tut oder jetzt tun wir Gott feiern und so. Aber hier heißt es, Jabez rief den Gott Israels an und sprach und er kommt ins Gebet. Und ich möchte das nochmal ein bisschen erweitern, was Thomas am Anfang ganz prägnant gesehen hat. Jabez macht das Gescheitste wahrscheinlich, was ein Mensch machen kann. Das Gescheitste und das Beste. Sich auf die Suche machen nach dem Woher, nach dem Kenner von seinem Leben, nach dem Schöpfer, nach dem Arzt. Sich demütigen und sich dem öffnen. Warum ist das die beste Voraussetzung für ein überdurchschnittliches Leben? Weil viele erfolgreiche Influencer, Weltbekannte, leben ja nicht mit dem Gott. Es ist also darum das Beste, weil wir den an die Seite überkommen, wenn wir dem so sagen dürfen, wo wir das Ebenbild von ihm sind und der, der uns am meisten kennt und liebt. Und das Letzte ist wahrscheinlich entscheidend. Ich glaube, wir können uns das ganze Leben nicht vorstellen, wie der Schöpfer die Menschen liebt. Aber wir können es gegen mehr vorstellen. Ganz ein lapidares Beispiel. Vielleicht kennt ihr so Sandkastengeschichten. Wir haben jetzt gerade ein paar Familien da mit Kind, oder? Da bist du so zusammen mit anderen Müttern oder Vätern und nachher fährt ein Kind. Manchmal gibt es einfach so Kinder, die plagen gerne andere. Und dann fahren sie an, mit ihrem Schäufeli das Sand rumspicken. Und vielleicht ist dein Kind, das dauernd Sand abbekommt und plötzlich fliegt es so ins Gesicht. Und du weißt als Mutter oder Vater, das macht etwas, oder? Warum? Es ist eben dein Kind, dein Fleisch und Blut. Und dann braucht es viel Weisheit, dass man da nicht, ja, vielleicht sehr ungebührlich reagiert. Und wie anders noch, wie verrückter und schmerzhaft, wenn ein Kind echt in ganz grosser Not ist oder wenn es sogar um Leben und Tod geht. Was das mit uns macht als Eltern. Und ein bisschen etwas von dem, wenn du das schon erlebt hast, kannst du ahnen, was es mit Gott macht im Bezug zu uns Menschen. Und da heisst es, Jabez hat den Gott angerufen. Der, der ihn am besten kennt, ihn am meisten liebt. Und das ist fraglos die beste Voraussetzung für ein überdurchschnittliches Leben. Johannes 10,10 redet von Leben in Fülle, also eins, das Befriedigung gibt. Und wir wissen, kein Leben ist ein Spaziergang. Aber es ist etwas anderes, es meint etwas anderes, wenn du merkst, in deinem Herz, ich habe Freude und Frieden. Es kuttet und es schüttelt, aber ich habe Freude und Frieden gegen mich. Das ist das Besondere, wenn wir in dieser Beziehung stehen. Noch kurz, vielleicht hat es Zuhörer oder auf Livestream, die an diesen Fragen sind, die möchten den Kontakt aufnehmen. Und dann ist die Frage, wie macht man denn das? Was können wir tun? Was können wir tun? Wir können nichts tun. Wir können eben nichts tun. Das ist das Schwierige. Wir haben keine Verfügungsgewalt über den Gott. Auch wenn er uns sucht, wir haben keine Verfügungsgewalt, wir können nichts tun, als zu glauben, dass Jesus ist nötig war, durch das Kreuz, der Riss, der die Kluft ist entstanden, durch unsere Autonomie, die seit dem 3. Kapitel der Bibel da ist, zu überbrücken. Aber nachher, wer das macht, wer den Jesus annimmt, dann heisst es, der ist nicht mehr tot, Tod, die Sünde. Epheser 2,1, der ist nicht mehr tot. Das heisst, alle, die das noch nicht gemacht haben, sind tot. Tot, die Sünde. Das Leben pulsiert nicht so, wie es könnte. Du kommst irgendwie erst ins richtige Leben rein durch die Beziehung mit dem Schöpfer. Hat eine gewisse Logik, nicht wahr? Und das heisst, wir werden neu geboren, wenn das jemand von Herz zu Herz macht. Neu geboren. Der Heilige Geist kommt, Johannes 3, in uns. Oder bildlich gesprochen, wir wechseln etwa 10 Ligas oder 100'000 Ligas. Wir kommen in eine andere Dimension rein. So wie das die Indie-Arbeiter letzten Sonntag gesehen haben, wir haben den Heiligen Geist, wer Christ ist. Und du hast ja so gesehen, Thomas, hey, sind wir dankbar jeden Tag, wer das erlebt hat. Oder ich habe mir so überlegt, wir wechseln von einem Trabi, in diesem Jahr, da die Trabis, die köstlichen Auto, in eine Ferrari. Gestern habe ich gerade einen gesehen, so einen schwarzen, ganz tiefen. Und jetzt kannst du etwas machen mit dem. Ne? Aber es ist eigentlich ein billiger Vergleich, es ist nochmal ganz etwas anderes. Gut, die erste Antwort das, glaube ich, logisch. Jetzt die zweite, wir sehen jetzt gerade, für überdurchschnittliches Leben dürfen wir durchaus ambitioniert bitten. Wir haben ja hier das Gebet vom Jabez. Das war übrigens eine Zeit lang, etwa vor 20 Jahren, so der Kassenschlager. Die hat vielleicht zum Teil auch gelesen. Aber wie dem auch sei. Es ist extra überliefert. Und jetzt tut es einmal für euch in eurem Herz. Ihr könnt flüstern oder auch im Herz. Oder einfach, tut das einmal beten. Und überlegt nochmal, wie klingt das? Wie klingt das nachher? Bettest du so? Oder findest du es ein bisschen overschamt? Vor allem da die zweite Ziele. Gib mir Erfolg, gib mir Entwicklung. Gib mir mehr Kinder, hat das geheissen dann. Oder mehr Kühe, oder mehr Rinder, oder mehr Felder, oder mehr Viehertrag. Heute ist das vielleicht ähnlich oder anders. Das ist noch forsch, oder? Das vor und nachher geht noch, aber die zweite Ziele, erweitere mein Gebiet. Oder, das habe ich noch gesehen als Übersetzung, ja, gib mir Erfolg, gib mir Wachstum. Es ist unverstellt. Aber doch, das ist kindlich. Auch von dem Kind können wir viel lernen. Vielleicht habt ihr schon gehört, wie Kind beten. Oder manchmal auch junge Christen. Ich weiß noch, einmal, als wir einen jungen Christen hatten, in Kleingruppe, er hat sich zwar lange geniert zu beten, aber wenn er dann betet, oder, so ganz holprig, aber hey, das hat ihn richtig bewegt. Das können wir lernen. Weil manchmal verwechseln wir etwas als langjährige Christen. Und zwar Angst mit Demut. Wenn zum Beispiel jemand sagt, das könnte ich nie, das würde ich mir nie zutrauen, dann tönt das vielleicht fromm und bescheiden, aber vielleicht ist pure Angst und völliger Unglauben dahinter. Oder ein bisschen Gläubigkeit und Frömmigkeit. Also, wenn man fromm ist, dann ist man bescheiden. Nur nicht vorlaut. Mir hat schon lange die Stelle, und ist mir noch in den Sinn gekommen zu dem, die Stelle beschäftigt diesbezüglich, und hat mich auch gewarnt, als ich die zuerst mal so richtig wirken. Elisa hat mal zum König Joasch gesagt, du wirst die Aramäer schlagen bei Afek, bis sie aufgerieben sind. Und er sprach, nimm die Pfeile. Und als er sie nahm, sprach er zum König von Israel, schlag auf die Erde. Und wie manchmal hat er geschlagen? Nur 3-mal. Und hielt inne, da wurde der Mann Gottes zornig auf ihn und sprach, hättest du 5 oder 6-mal geschlagen, so hättest du die Aramäer geschlagen, bis sie aufgerieben wären. Nun aber wirst du sie nur 3-mal schlagen. Aha. Nehmen wir das in unser Gebet, in unsere Gebetsart mit. Oder denken wir an die Witwe, an die hartnäckige Witwe bei dem schroffen, gottlosen Richter, wo Jesus erzählt im Lukas 18. Die hat dermassen bittet, du, also unverschämt, dass der Richter, das war ein härter Typ, im ganzen Dorf bekannt, sagt, jetzt kratzen sie mir den Augen aus, wenn ich jetzt nichts mache. Ja, also, vielleicht hat so ein Teil hier sagen, ja, ich mache es schon lange so, aber es geschieht noch zu wenig. Dann mach das weiter. Und ich glaube, es ist so, man spürt es ja am Herz. Würde ich jetzt frech vor Gott? Komme ich jetzt auf einen falschen Platz? Mit meiner Art von Bitte? Oder ist es Kühnheit? Ist es echte Kühnheit? Geleitet vom Heiligen Geist? Denk nicht darüber nach, wenn du Fürbitte machst. Ich hoffe, wir alle haben unsere Fürbitte-Zeit. Denk darüber nach. Kühn zu beten. Und ich nehme an, ihr betet hier immer für Katrin Müller, die sie kennen. Beten wir kühn für Katrin. Kühn. Wir haben viele Anweisungen in der Bibel, die sagen, hey, du hast nicht, weil du nicht bittest, ist zum Beispiel eine, oder? Bitte. Fordern. Oder eben das Beispiel von Elisa. Hey, warum hast du nur dreimal geschlagen? Wer bin ich denn? Gott, wer bin ich denn als Gott für dich, wenn du nur dreimal schlägst? 12 Mal oder 30 Mal hättest du schlagen können. Wir wollen gerade einen Moment jetzt an unsere Katrin denken. Für die, die sie nicht kennen, Katrin Müller ist über ein Jahr mit dem Fatigue-Syndrom einfach bettlägerig. Mit null Kraft. Und wir nehmen uns jetzt gerade einen Moment und würde inne. Und wenn du es auch nicht kennst, dann warte halt den Moment ab oder es kommt sonst jemand in den Sinn. Aber du kühn beten, nicht frech. Kühn, der Heilige Geist zeigt uns, was das ist. Seien wir einen Moment still und beten wir für Katrin, jedes für sich. Und Jesus, dein Wort fordert uns auf. Und darum fordern wir nach wie vor, dass Katrin an ihren Platz von deiner Berufung zurückstellt. Du hast ihr das Feld gegeben, du hast ihr das Feld erweitert, wie sie Jabez bittet. Und sie gehört da zurück. Und wir hören nicht auf beten, bis sie an diesem Platz steht, Herr. Und mit dem, wie wir dich ehren, mit dem, wie wir ausdrücken, wir erwarten die Hilfe von dir. Du bist der Lebensspender. Und du bist der Helfer. Und du bist der Hirt. Und du bist der Wundertäter. Im Namen Jesus. Amen. Amen. Jetzt kommen wir. Oh, ja, jetzt kommt ich noch das Dessert von diesem Gebet. Es ist nachher. Gott hat voll reagiert. Gott ließ kommen, warum er bat. Darum sticht es auch so aus. Oder? Gott ließ kommen, warum er bat. Jetzt würdet ihr wahrscheinlich nochmal Forscher beten, oder? Wenn wir was vergessen. Ja, natürlich, das ist natürlich wirklich mehr als das Dessert. So, wir kommen zur letzten Antwort. Dürfen wir ein überdurchschnittliches Leben führen? Wie geht das? Was hilft? Ich möchte es noch nicht verraten. Aber, also, darum habe ich heute auch um mal den Schlüssel mitgenommen, da unseren ganz schönen Schlüssel. Das, was jetzt noch kommt als Drittes. Also, ich kann noch fast 100% garantieren, da kann jedes profitieren für x Lebenssituationen. Was ohne dem Jabez-Vers steht. Das ist wirklich ein Schlüssel. Nicht nur für die Krise, einfach für das Leben. Jetzt habe ich natürlich eine hohe Latte gesetzt, gell? Wir wissen neben der Abstammung und dem Gebet ja noch mehr von Jabez. Vers 9. Jabez war angesehener als seine Brüder und seine Mutter nannte ihn Jabez, denn sie sprach, ich habe ihn mit Kummer oder Schmerzen geboren. Wir wissen, biblische Namen haben Bedeutung. Unsere Jemine, die wir heute segnen dürfen, ist übrigens taucht bei mir Job auf und heisst unter anderem Täubchen, aber hat noch viele andere Namen. Edelstein und wunderbar, hat er es genannt. Und ganz anders Jabez. Jabez heisst, er macht Kummer oder er macht Beschwerden oder er macht Schmerz. Weil die Geburt sehr schwer war und die Eltern haben nachher den Namen gewählt. Hätte er vielleicht andere wählen. Und wenn der Jabez ist gerufen worden, um zu nachten oder in einem Quartier, hat es geheissen, Schmerz, komm heim! Kummermacher, es gibt Essen! Das kann man vorstellen. Die haben gewusst, was das heisst, die Hebräer. Sie nehmen heissen. Es gibt schönere Namen für ein kleines Kind, oder Micha? Hat ihr den schöneren Namen gewählt? Aber vielleicht ist die Mutter fast gestorben bei der Geburt oder seither krank oder vielleicht hat sie chronische Unterleibsschmerzen seither. Wir wissen es nicht. Vielleicht hat sie gestöhnt über den Kummerbub, buchstäblich Kummerbub. Ach, ging die Beschwerden. Wegen dem einen Kind. Und Kinderseelen spüren viel, gell? Das hat Jabez jetzt vielleicht gespürt, in der Familie. Ich war ihnen zu viel. Die Mami ist fast gestorben. Sie ist überfordert seither. Ohne mich wäre sie einfach in der Familie. Vielleicht ist er ausgelacht worden mit diesem Kummernamen. Haben sie gesagt, ja, du machst wirklich Kummer. Jetzt hast du gar Kummer gemacht, der Name passt. Und vielleicht hat neben gerade das so fest zu Gott getrieben. Dass er manchmal ist einzig war und hat geredet und hat, ja, hat Trost gebraucht und gesagt, ah, oh, Jahwe, wenn es dir gibt, begegne mir. Und die Bibel sieht, schon das Alte Testament, wer ihn von ganzem Herzen sucht, von dem lässt er sich finden. Vielleicht ist das dein Wort heute, das du gehört haben musst. Wer Gott von ganzem Herzen sucht, von dem lasse ich mich finden. Wir wissen nicht genau, was ist gestanden. Mehr steht ja eben nicht als die zwei Versen. Aber etwas sehen wir, und jetzt kommt langsam die Schlüsselsache. Jabez ist nicht bei seinem Kummernamen und in seinem Kummerumstand bleiben sitzen, in armer Tropf. Sondern er hat gesagt, ich habe ja für mein Leben Verantwortung. Ich kann Entscheidungen treffen, was ich denke und tue. Ich habe ja nichts dafür, was da war bei meiner Geburt. Ich wollte es ja nicht. Irgendwann hat er das erkannt. Ich hieße zwar Beschwerde- und Problemmacher. Das ist nicht gerade die schönste Lebensvoraussetzung. Es ist ein bisschen ungerecht. Es ist manchmal schwer. Aber ich kann wählen, was das mit meinem Leben macht. Ich habe den Arzt das Leben lang die Schuld gegeben. Die sind die Schuld, dass mein Leben so verläuft. Oder die Eltern. Zu spät ins Spital. Aber ich kann wählen. Ich kann wählen zwischen Opferrolle oder zwischen Eigenverantwortung. Das sind die Schlüsselbegriffe. Und ich glaube, das sind wir im Zentrum vom Leben. Weil es gibt Kinderspaziergänge. Aller ist schwer im Leben. Natürlich gibt es Unterschiede. Natürlich gibt es manchmal Menschen, wo man denkt, nein, jetzt nicht das auch noch. Da zweifeln wir manchmal auch Gottes Gerechtigkeit, gell? Seien wir ehrlich. Aber wir können entscheiden. Der Sündenfall wirkt stark nach. Wir erleben viele Enttäuschungen. Wir erleben Versagen. Wir erleben Herzenshärte. Und plötzlich ist mir auch bewusst worden, wir haben über diese sechs Themen jetzt bei dieser Serie. Wir hoffen fest, wir Pastoren, dass das euch etwas geholfen hat, diese Themen. Und ich habe gemerkt, bei jedem von diesen sechs ist das mit Schlüssel. Ob Versagen und jetzt Einsamkeit, Krise, Entmutigung, warum gerade bricht es mich, oder innerer Frieden. Das ist das, was wir beeinflussen können. Und er ist eben mit Jesus Christus, mit dem Heiligen Geist. Im Galater 6,4 steht bezeichnend, jeder achte genau auf sein eigenes Leben und Handeln, ohne sich mit anderen zu vergleichen. Schließlich ist jeder für sein eigenes Verhalten verantwortlich. Und der Autor von Amerika lebt nicht mehr, hat mal geschrieben, übrigens habe ich die Sachen zu Eigenverantwortung zum Teil aus dem Buch vom Harry. Ich weiß, ich bin ein Fan vom Harry ein bisschen, oder ich schätze ihn einfach sehr, aber in diesem Buch, Kapitel 3, Eigenverantwortung. Das Beste, was ich bis dahin gelesen habe, über das Thema. Echt und stark. Und der Covey, wo der Harry da zitiert, sagt, wir sind nicht für das verantwortlich, was uns geschieht, sondern für das, wie wir darauf reagieren. Es ist nicht das, was uns geschieht, sondern die Art, wie wir darauf reagieren, die uns verletzt. Oder die Frau vom Präsident Roosevelt hat auch mal etwas ganz Gescheites gesehen dazu. Eleanor Roosevelt. Niemand kann uns ohne unsere Zustimmung wehtun. Ich glaube, es stimmt. Körperlich schon. Aber hier geht es jetzt um Inneres. Dass das mit einem Kind noch anders ist, weil das muss ja die Sache erst lernen, ist schon klar, oder? Aber ich glaube, ein mündiger Mensch, der Satz stimmt. Oder hat ganz viel Wahrheit. Und ich nenne uns jetzt noch ein paar Beispiele. Und wenn ich das so aufzähle, dann weiß ich, dass bei Verletzungen häufig eine Zeit braucht vor Heilung, dass Scham daraus entstehen kann. Schmerz, das ist mir alles klar. Ich bin ja auch nicht aus Karton. Und ich habe auch eine Biografie. Und ich habe mal, ich glaube, es war der Dr. Engeli, ich habe ihn mal gefragt, lass jetzt mal, wenn jemand zum Beispiel sexueller Missbrauch erlebt, was sind da die entscheidenden Schritte? Und dann hat er gesagt, es ist genau das Gleiche wie bei jeder anderen Verletzung. Quasi loslassen und Eigenverantwortung übernehmen. Das hat mich verwundert, aber irgendwie hat es eben auch seine Logik. Also, ein paar Beispiele. Wenn du Vernachlässigung und Ablehnung erlebt hast, vielleicht als Kind. David hat es erlebt. Sein Vater Isai hat ihn nicht aufstellen lassen, wo der Samuel hat einen König wählen wollte. Oder wenn er da in die Schlachtreihe geht und der Bruder etwas fragt, er sagt, ja, du kommst ja nur für Spektakel und nur wegen dem und so. Und er tut so lieb weiterfragen, David, ist noch das schon mal aufgefallen? Ganz sachlich fragt er seine Brüder weiter, obwohl der einen so abputzt. Also, ich glaube, David hat gelernt, mit dieser Wunde zu leben. Von abgelehnt sein von der Familie, vom Vater. Oder Missbrauch irgendwelcher Art, haben wir Markus Staub vor ein paar Wochen hier gehabt. So ein ermutigendes Beispiel, wo das hat dürfen angehen und das regiert nicht sein Leben. Oder Mutter und Vater, Mutter oder Vater verlabeln plötzlich die Familie. Du musst das miterleben, mitleiden. Das muss nicht unser Leben regieren. Wir können entscheiden. Demütigung durch Ehebruch oder Schädigung. Ein schädiges Ehescheitern ist eine enorme Demütigung. Das muss aber nicht den Rest des Lebens mittreiben. Oder jemand sagt, ich bin im Himmel aufgewachsen. Das Leben ist unverändert, jetzt halt gesegnet. Unveränderbar. Nein. Du hast etwas in dir. Du hast da Schlüssel, wo das nicht so muss sein. Ganz speziell, wenn du Christ darfst werden. Ich war ja unerwünschte Schwangerschaft, ich war unerwünscht, Ablehnungsgefühl. Oder Eltern haben einen medizinischen Eingriff verpasst oder eine Therapie gemacht und jetzt muss ich die Folgen tragen. Haben wir kürzlich oder vor ein paar Monaten eine Frau erzählt, Augenleiden. Hat gerade angefangen mit der Augentherapie, ihre Eltern nicht gemacht. Jetzt ist sie schon lange halb blind. Aber ich habe gemerkt, sie ist versöhnt mit dem. Sie gibt nicht den Eltern die Schuld. Zu ihrem Besten. Traumatische Schul- oder Lehrlingserlebnis kann es geben. Das muss dich nicht treiben. Wenn du einen schwierigen Chef hast oder einen schwierigen Klassenlehrer, musst du nicht denken, ja, jetzt ist die vier Jahre hart, völliger Blödsinn und schwierig. Muss nicht sein. Du entscheidest, was das mit dir macht. Enttäuscht von Lehrer oder Lehrerin, fühlst du ausgenutzt, vernachlässigt. Was machst du mit dem? Und gell, Bei dem hört es selber nicht auf, sondern das geht noch weiter manchmal. Das ist zum Beispiel vielleicht jemand, ich fühle mich von mir Frau manchmal abgelehnt. Oder vielleicht auch in Intimität, ich komme zu wenig auf meine Rechnung. Also habe ich das Recht, fremd zu gehen. Also habe ich das Recht, Pornografie zu konsumieren. Nächste Folge. Ungut, statt herzugucken, etwas zu machen und Verantwortung zu nehmen. Oder jemand sagt, mein Chef behandelt mich so ungerecht, ich habe das Recht, ihn zu verleumden. Ich habe das Recht, ihn in den Dreck zu ziehen. Ja, menschlich ist das Ding logisch, die Folge. Aber es ist keine Lösung. Und es schreist die Sache. Wir haben häufig, glaube ich, zu entscheiden, bin ich der arme Tropf? Oder ergreife ich das, was ich habe? Wir können reagieren. Wir sind ja die Könige in den Sinn gekommen, in der Bibel, wo gottlose Väter hatten. Und nachher waren die Söhne um ganz anders. Sie haben Gott eben gesucht. Zum Beispiel Josaphat, Usia, Hiskia, aller fürchterlichen Väter. Die haben nicht gesehen, ja, okay, das ist sowieso schwierig. Und die haben selber Verantwortung genommen, Gott gesucht. Nochmal ein Zitat jetzt vom Harry. Das Wissen darum, und ich hoffe, gerade die unter Minderwert und die das sehr gut kennen, das Opfer sein. Ich hoffe, ihr wittert Morgenluft mit der Botschaft, dass es nicht so muss bleiben. Und Harry sieht, das Wissen darum, dass wir in den meisten Fällen, in denen wir uns als Opfer fühlen, gar nicht wirklich Opfer sind, ist sehr befreiend. Ist das wahr? Oder? Wenn wir das erkennen, dass wir uns letztlich zum Opfer machen. Und ich möchte noch jetzt das noch zeigen. Schaut. Darum habe ich da mal eine Kette mitgenommen. Opfer, wenn du Opfer in Opferrolle bist, dann ist das. Und schon mal, ich habe mir überlegt, ob ich die ganze Zeit so predigen soll. Ich denke, nein, das geht fast nicht. Plötzlich kriege ich noch um. Aber das ist eben gerade typisch, oder? Hey, du bist nicht beweglich, du bist eben wirklich gebunden. Mit dir will niemand shooten, so, oder? Das ist gar nichts. Wir schmunzeln, aber das ist Bundenheit, wenn Leute in Opferrolle sind. Im Minderwert gefangen, gegen anderen die Schuld zu geben, ist halt jetzt so, ja, yeah, no, mach das Beste daraus. Hey, nein, das Leben ist, und der Schöpfer ist zu teuer. Kann es nicht sein. Und dann muss das weg. Und ich möchte noch jetzt etwas anderes zeigen. Schaut, vielleicht erlebst du morgen eine ganz schwierige Begegnung mit jemandem. Und du bist konsterniert über das, was die Person auslädt. Das ist der genau um die gleiche Herausforderung. Die Kette wird dir vor die Füße geworfen. Du bist vielleicht auch emotional wirklich dran. Redest dich auf, findest so ungerecht. Oder bist völlig kaputt. Ja. Aber ob du dir jetzt die Kette umbindest, siehst, jetzt ist der Monat gelaufen. Der blöde Monat, oder der Tag, oder die Woche. Ob du das machst, oder ob du siehst, was nichts damit zu tun haben. Das ist unsere Entscheidung. Soll es ja niemand ergreifen. Das ist unsere Entscheidung. Und hey, ist das nicht Good News? Ist das nicht Good News? Ist das nicht Evangelium? Und gell, der Heilige Geist, der sagt, jawohl, Ueli, lass dich heute. Bleib loyal, bleib integer. Machst nur dich kaputt. Und er gibt uns ein Herz, dass wir nicht Rachegefühl bekommen. Oder mit der Zeit, dass sie abklingen. Manchmal können wir auch nicht machen, aber dass sie abklingen. Der Heilige Geist hilft uns. Wir sind neu geboren. Halleluja. Behalte das Kötti-Bild, wer unter dem leidet. Und sag, nicht mehr will ich mit der Kette zu tun haben. Nicht mehr, möglichst nicht mehr. Gar nicht mehr. Es ist übel. Ich weiß, es ist übel. Also, wir haben die drei Antworten gefunden, dank dem Jabez. Wie können wir das Leben über dem Level führen, über dem Durchschnitt? Lebe mit dem Schöpfer, lebe mit Jesus, lebe mit dem Heiligen Geist. Bet durchaus kühn und ambitioniert. Und ich glaube, das ist mit dem ersten zusammen das Wichtigste. Übernimm Verantwortung für dich selber. Amen.